Ja, vielen Dank für die persönlichen Berichte und Ergänzungen. Und das, was Ingrid erzählt hat aus ihrem Leben, das ist so ein bisschen schon Rückblick gewesen, auch auf die Predigt von der vergangenen Woche und damit auch Ausblick auf die Predigt von heute. Wir haben letzte Woche angefangen, uns wieder neu mit der sogenannten Bergpredigt im Matthäusevangelium zu beschäftigen und zu schauen, was hat Jesus da eigentlich gesagt? Wie sieht es aus, wenn Menschen mit ihm leben und wenn Menschen sagen, Jesus ist mein König und das bestimmt mein Leben, das bestimmt das Leben in der Gemeinschaft von Menschen? Und wir haben darüber nachgedacht, dass es eben eine ganz andere Art von Gemeinschaft ist, die an der Stelle entsteht und dass es dann eben nicht darum geht, irgendeine fromme Show zu bieten, dass es nicht darum geht, das Ansehen von Menschen zu suchen, sondern dass es darum geht, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben zu können. Und wir haben uns angeschaut, wie das aussehen kann in Bezug auf das Geben von Geld, in Bezug auf das Beten, in Bezug auf Fasten. Und ich habe letzte Woche einen Abschnitt ausgelassen und da nehmen wir heute nochmal wie so eine Lupe und schauen so auf dieses Thema Beten, was wir letzte Woche nur ganz kurz uns angeschaut haben, schauen wir nochmal mit der Lupe drauf und nehmen diesen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium nochmal ein bisschen genauer in den Blick. Und ich weiß, dass das Thema Beten für viele, inklusive mir, ja durchaus ein herausforderndes Thema ist. Und vielleicht machst du ganz unterschiedliche Erfahrungen damit, vielleicht hast du auch schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, denn möglicherweise ist es für dich ganz vertraut und du machst das regelmäßig, vielleicht ist es aber auch etwas, was dir eher fremd ist. Und ganz egal, ob vertraut oder fremd, es bleibt ja trotz allem immer etwas Geheimnisvolles. Wir reden mit einem unsichtbaren Gesprächspartner und wir rechnen damit, dass er da ist. Wir reden mit einem allwissenden Gott und vertrauen, dass das, was wir ihm sagen und worum wir ihn bitten, was er eigentlich auch schon weiß, dass das trotzdem gehört und auch erhört wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du viel regelmäßig oder unregelmäßig betest. Vielleicht sagst du auch, ich mache das eigentlich fast gar nicht. Nur mal zu ganz besonderen Zeiten. Beten ist so oder so herausfordernd. Ein Ausleger, der hat geschrieben, alles, was wir als Christen tun können, ist leichter als beten. Alles, was wir als Christen tun können, ist leichter als beten. Denn Fasten, das geht relativ einfach, hat er gemeint. Spenden, das kann sogar noch jeder, ja, Geld geben. Aber so alleine beten, Ausdruck dieser persönlichen Beziehung, ohne dass ich gesehen werde, ohne dass andere mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Das ist herausfordernd. Und dann kommt dazu noch diese ganze Zerstreuung heutzutage, die dann einsetzt, wenn man sich mal irgendwo versucht, ein ruhiges Eckchen zu suchen, Zeit zu haben zum Beten und dann ploppen so alle anderen Gedanken hoch und vielleicht klingelt gerade in dem Moment das Telefon oder es klingelt an der Haustür. Es ist ein Kampf. Und deshalb finde ich es nochmal umso wichtiger zu sagen, ja, wir wollen da nochmal genauer hinschauen und wir wollen da vielleicht auch nochmal einen neuen Blick auf dieses Vorrecht bekommen, dass wir mit Gott reden können. Und deswegen denke ich, ist es ganz entscheidend, wenn wir über das Thema Beten nachdenken und was dieses Beten eigentlich ist, es ist ganz entscheidend zu wissen, wer ist derjenige, der uns einlädt zum Beten? Wer ist denn derjenige, der sagt, ihr dürft mit mir reden? Beten ist ein vertrautes Gespräch mit einem realen Gegenüber. Und dazu lese ich einige Verse aus dem Matthäusevangelium 6. Kapitel, die Verse 7 bis 13. Das knüpft an das an, dass Jesus gesagt hat, man soll nicht leere Worte aneinander reihen und man soll nicht viele irgendwo öffentlich beten, man soll nicht sich dahinstellen, wo einen alle sehen. Und dann fängt er an und sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Das sind ja ganz bekannte Worte. Man muss vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass man nicht reflexartig aufsteht. Deswegen ist es auch gut, sie nochmal in einer anderen Übersetzung zu hören. Es geht um dieses vertraute Gespräch mit dem realen Gegenüber und drei Dinge, die wir aus dem, was Jesus hier gesagt hat, lernen und wissen können. Drei Gewissheiten, die unser Gebetsleben kennzeichnen können. Wir wissen, zu wem wir beten, wir wissen, was wir beten und wir wissen, warum wir so beten können. Wir wissen, zu wem wir beten. Jesus spricht in seiner Predigt damals in Bezug auf das Gebet zwei Dinge an, wo er sagt, so sollt ihr es eigentlich nicht machen. Das eine ist, betet möglichst sichtbar. Betet da, wo euch viele Menschen sehen und sagen, Mensch, was für ein frommer Typ das doch ist. Das ist das Erste, darum ging es eher letzte Woche. Und heute sagt er, zweite Gefahr zu denken, möglichst viele Worte, möglichst viel Reden erhöht die Wirksamkeit des Gebets. Das Wort, was Jesus hier verwendet, was hier übersetzt war mit leere Worte aneinanderreihen, das ist nicht ganz einfach übersetzt zu übersetzen, weil es nicht so oft im Neuen Testament vorkommt. Es meint wahrscheinlich so etwas wie daherplappern oder eben babbeln, wie der Hesse sagen würde. Und darum geht es eben nicht einfach zu meinen, so formelartig, ich wiederhole möglichst viele Worte und ich gebrauche vielleicht so die richtigen Formulierungen. Und wir merken an der Stelle schon beten im christlichen Sinn, denn ich kann natürlich auch anders beten, aber beten im christlichen Sinn, das ist nicht eine religiöse Handlung, wo ich sage, ich tue etwas und dadurch kann ich Gott verändern und durch mein Handeln werde ich Gott bewegen, im Sinne von, ich kann ihn beschwören mit den richtigen Worten und ich kann ihn manipulieren. Ja, es gibt die Verheißung, dass Gott Gebet hört. Es gibt die Verheißung, dass Gebet Auswirkungen hat und gleichzeitig ist Gott eben nicht der Gott, der sich durch unsere Handlungen manipulieren lässt. Und man kann also schon sagen, irgendwelche religiösen Gebetsmühlen, die dann vielleicht auch für uns das übernehmen, wenn wir nicht mehr reden und die dann weiter beten, das ist nicht das Ideal. Man könnte auch sagen, viel zu beten ist gut. Und gleichzeitig gilt in Bezug auf das Gebet die Gleichung, viel hilft viel, eben nicht automatisch. Ja, wir sollen beständig mit Gott in Kontakt bleiben, aber er ist nicht der, den wir durch das Gebet irgendwie in der Hand haben. Und das Gebet soll eben auch nicht zu so einer mechanischen Übung verkommen. Hauptsache, ich wiederhole immer wieder die richtigen Worte. Hauptsache, ich tue das Richtige. Vielleicht auch Hauptsache, ich verwende die richtige Gebetshaltung. Und dann kommt am Ende der gewünschte Erfolg dabei raus. Das ist nicht Gebet. Und um das mal klarzustellen, die gleiche Gefahr besteht sowohl für Gottesdienste, die sehr frei gestaltet sind, wie für Gottesdienste, die einem festen Rahmen folgen. Natürlich denken manche vielleicht bei vorformulierten Gebeten und leeren Worten an irgendeine kirchliche Liturgie. Und ja, das kann dazu führen, aber ich kann das Gleiche in meinen frei formulierten Gebeten tun und kann einfach irgendwelche Phrasen verwenden, irgendwelche Füllworte, weil ich das irgendwo gehört habe, wie andere das so machen und dann zu denken. Und das ist jetzt das, was den Durchbruch beim Beten schafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Es gibt da eben einen Unterschied zwischen Religion und zwischen dem christlichen Glauben. Und das ist in Bezug auf das Beten, wird das ganz, ganz klar und ganz deutlich. Wir beten nicht, um Gott zu manipulieren. Wir müssen auch nicht beten, um Gott zu beeindrucken und zu denken, guck mal hier Gott, wie ich beten kann und wie ausdauernd und wie lange und wie früh ich dafür aufstehe. Darum geht es eben nicht. Das ist religiöses Denken, zu sagen, ich zeige Gott, was ich kann und was ich tue und was für ein guter Mensch ich doch bin und dann werde ich dafür etwas bekommen von Gott. Das ist religiöses Denken, aber das ist nicht Ausdruck einer gelebten Beziehung. Und es geht eben bei dieser guten Nachricht und beim Evangelium, es geht um eine Beziehung, die durch eine gute Nachricht mir geschenkt wird. Es geht nicht darum, dass ich per Gebet etwas erzwingen kann oder muss. Und wenn Jesus hier über das Beten redet und sagt, so macht ihr es bitte nicht, dann grenzt er sich ab von irgendwelchen religiösen Praktiken und sagt, nehmt diese Beziehung in den Blick. Es geht ja auch bei dem, zu dem ihr betet, eben nicht um eine diffuse Macht. Joachim Thies hat es am Anfang schon gesagt, wir können beten und wir dürfen wissen, zu wem wir beten. Und es ist nicht irgendwie nur das Universum oder irgendein höheres Wesen, das irgendwo da oben thront und wir fragen uns, ja, und kann man mit dem überhaupt reden und interessiert sich dieses Wesen für mich? Nein, so wie Jesus uns hier Gott vorstellt und so wie Jesus sagt, so sollt ihr mit Gott reden. Da ist es Ausdruck einer Beziehung, eines Gegenübers, das ich konkret ansprechen kann. Und das ist eben eine klare Abgrenzung von aller Religion. Und ja, dieses Gegenüber, es ist auch nicht vergesslich. Das wird hier auch nochmal deutlich. Also, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor er ihn darum bittet. Also wir müssen nicht beten, weil Gott irgendwie ja schon ein bisschen länger da ist und weil er dann irgendwie über die Jahre vielleicht vergesslich geworden sein könnte. Darum geht es nicht. Und trotzdem geht es darum, dass Gott sagt, ich möchte aber, dass ihr mit mir redet. Ich lade euch dazu ein, ich fordere euch geradezu dazu auf. Sagt mir das, was euch beschäftigt. Bringt all die ganze Bandbreite vor mich. Das bleibt Teil dieses Geheimnisses, aber Teil dieses Geheimnisses beim Beten ist eben auch, dass ich Gott Dinge sage und gerade das, was ich ausspreche und was ich im Gebet sage, mich auch immer wieder daran erinnert, wer Gott eigentlich ist. Beten verändert nicht Gott, aber Beten verändert uns. Und je mehr wir uns auch im Gebet auf Gott ausrichten, werden auch unsere Gebete sich verändern und dann mehr im Einklang mit Gottes Willen stehen. Denn Beten ruft uns ja diese Wahrheiten, die Gott in unser Leben reinspricht, in Erinnerung. Und Beten ist Ausdruck dieser Beziehung. Wir sollen Gott die Dinge sagen, auch wenn er sie schon weiß. Und dass es um eine Beziehung geht, kommt eben ganz klar zum Ausdruck, wenn Jesus sagt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. So dürfen wir mit Gott reden. Das ist das Vorrecht der Menschen, die mit Gott leben, dass wir diesen großen, heiligen, mächtigen Gott als Vater anreden können. Das ist der Anfang dieses Gebetes und das macht das schon so einzigartig. Da merken wir schon, ja, es geht nicht um religiöse Show, es geht nicht um Ritual, es geht um ein ganz vertrautes Gespräch mit dem liebenden Vater. Und es macht doch einen riesen Unterschied, ob ich weiß, mit wem ich da rede oder ob das irgendeine anonyme Größe ist. Ja, ich wähle auch einen unterschiedlichen Tonfall, ob ich irgendwo innerfamiliär eine kurze Nachricht schreibe oder eine E-Mail schreibe oder ob es sich um Anschreiben ans Finanzamt handelt oder ob ich mit einem Vorgesetzten kommuniziere oder abends beim Bier mit einem Freund. Die Beziehung macht einen Unterschied, wie ich mit dem anderen rede. Jesus sagt, ihr könnt mit einem konkreten Gegenüber reden. Und das ist nicht nur einfach irgendeine Person, es ist der liebende Vater. Kein brutales Ungeheuer. Und es ist der sich für euch interessiert, der fürsorglich ist. Und an der Stelle weiß ich natürlich, dass diese Anrede für manche auch herausfordernd ist. Denn nicht alle Menschen, das weiß ich wohl, verbinden mit dem Thema Vater etwas Positives. Und das macht es für manche auch wieder herausfordernd zu sagen, Moment, ich soll mich Gott anvertrauen, wenn ich gleichzeitig die Erfahrung des eigenen Lebens mit mir rumtrage. Ich weiß nicht, wie dein Vater ist, wie dein Vater war, aber ich glaube, man kann es so sagen. Gott ist die Steigerung deines realen Vaters oder er ist noch die Steigerung deiner Sehnsüchte nach dem besten Vater. Das nochmal zu toppen. weil er das in einer noch besseren Perfektion zum Ausdruck bringt, weil er eben perfekt ist. Aber es ist gleichzeitig eben auch der mächtige Vater, der ist liebend und mächtig, unser Vater im Himmel. Das bringt beides zusammen. Beides soll auch unsere Gebetshaltung prägen, ja, eine ganz tiefe Vertrautheit. Und gleichzeitig das Wissen, ja, das ist aber auch nicht irgendein Kumpelchen. Es bleibt der Vater im Himmel. Und vielleicht ist das an der Stelle schon so ein Punkt, wo du sagst, ja, das weckt in mir neu eine Sehnsucht, diesen Gott entweder tatsächlich kennenzulernen und einen Schritt zu tun von diesem, ich glaube, dass es da irgendwo ein höheres Wesen gibt, hin zu, ich möchte das wirklich entdecken, dass es da ein konkretes Gegenüber gibt. Und vielleicht ist es auch nochmal neu etwas, wo du sagst, wenn das so ist, dass es da wirklich diesen Gott gibt, der ein offenes Ohr für mich hat, dann möchte ich dieses offene Ohr regelmäßig suchen. Dann möchte ich dieses Vorrecht nutzen. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dann kann ich dir sagen, ja, diese Sehnsucht nach dieser Beziehung, sie ist zu erfüllen, diese Beziehung, sie ist zu finden. Wir wissen, zu wem wir beten können, zu einem liebenden und gleichzeitig allmächtigen Vater im Himmel. Das war der erste Gedanke. Zweiter Gedanke, und das ist das, was Jesus dann weiter sagt, wir wissen, was wir beten. Jesus gibt dir dann mit dem sogenannten Vater unser so eine Art Mustergebet, das kommt auch an anderer Stelle noch im Neuen Testament vor. Und mir ist klar, dass ich auch dieses Gebet zu einer bloßen Formel verkommen lassen kann. Aber ich kann aus jeder guten Gewohnheit irgendeine bloße, blanke Routine machen. Ich kann aber auch dieses Gebet einerseits nehmen und sagen, es ist gut, sich die Worte zu leihen, die andere schon vorgedacht und vorgesprochen haben. Und wenn es von Jesus kommt, hat es eh nochmal eine andere Qualität. Also das ist schon mal das eine. Ich kann es aber zusätzlich auch als ein gutes Beispiel nehmen und kann sagen, die Inhalte dieses Gebets sollen mein Gebetsleben prägen. Die Themen dieses Gebetes sollen das prägen, was ich im Gebet Gott sage. Und darum geht es Jesus ja auch zuallererst, dass er sagt, macht nicht viele Worte, sondern nehmt das Wesentliche in den Blick. Und es ist doch ein Riesengeschenk, dass Jesus nicht nur sagt, ja, ihr könnt mit diesem Gott reden, das ist der Vater im Himmel, sondern dass er auch noch sagt, und ich sage euch auch noch, wie es gehen kann. Ich gebe euch noch so eine Hilfe, wie so eine Audienz beim König aussehen könnte. Und es ist natürlich jetzt klar, wir könnten über dieses Gebet, über jeden einzelnen Satz mindestens eine Predigt halten. Ich habe mich heute eher für die grobe Zusammenfassung entschieden, damit es auch von der Predigtreihe her nicht alles zu lange dauert. Deswegen heute eher für dieses Gebet des Vaterunsers einige Beobachtungen, einige Hinweise zu den groben Linien. Das Erste, was wir davon lernen können, ist, es geht zuerst mit Gottes Themen los. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Nicht zuerst unsere Bedürfnisse. Zuallererst geht es um Gott, dann geht es um uns. Und das finde ich schon spannend, weil ich das natürlich selber auch weiß, wie das bei mir ist, wie schnell man dabei ist und man nimmt sich Zeit zum Beten und dann sagt man Gott so, was jetzt so die aktuelle Tagesagenda war und das, was einen selber beschäftigt und das war's dann. Und Jesus sagt hier, nein, nehmt zuerst Gott in den Blick und macht Gottes Themen zu euren eigenen Themen. Und es ist ja auch wieder ein bisschen Ausdruck einer guten Beziehung. Es wäre ja ein bisschen komisch, wenn du im Gespräch mit deiner besten Freundin oder deinem Partner permanent nur von dir redest. Wenn du nur das erzählst, was dich gerade beschäftigt und was du dir wünschst und was du willst. Das wäre irgendwie kein Ausdruck einer guten Beziehung. Und wenn Gott der Vater im Himmel ist, der Vater im Himmel, dann verdient er eben auch den ersten Platz und Fokus in unserem Gebet. Aber weil wir alle natürlich gerne zuerst an uns denken, steckt ja irgendwie in uns drin, deshalb die Erinnerung, nehmt zuerst Gott in den Blick und sagt es ihm auch nochmal bewusst, es geht nicht zuerst um uns, sondern Gottes Wille soll geschehen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. ist eine beständige Erinnerung daran, dass wir immer wieder dazu neigen zu denken, wir stehen im Zentrum. Und dieses Gebet, das stößt uns so ein bisschen mit von dem Thron unseres Lebens und sagt, nee, da gehört aber eigentlich Gott hin. Nicht wir sollen regieren, sondern er soll regieren. Und ich denke, das ist etwas, das kann man sich auch bewusst vornehmen für das persönliche Gebet und es bewusst auch einüben und zu sagen, wenn ich mich hinsetze zum Beten, wenn ich mir diese Momente nehme, ich möchte nicht mit meinen Themen anfangen, ich möchte zuerst Gott in den Blick nehmen. Und dann hat er natürlich auch das offene Ohr für das, was uns beschäftigt. Dann kommen unsere Bitten. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, lass uns nicht in Versuchung geraten, errette uns von dem Bösen. Und manche haben gesagt, warum und alles in der Welt hat Jesus hier wohl als allererstes Thema das Thema Essen mit ins Spiel gebracht? Gibt es denn nichts Wichtigeres, für das wir irgendwie beten können? Essen, denke ich, steht an der Stelle im übertragenen Sinn für alles, was wir zum Leben brauchen. So kann man es eigentlich auch wörtlich übersetzen. Gib uns das für den heutigen Tag Notwendige, das Tägliche, das Nötige. Es geht nicht um Luxus, es geht nicht um die Bitte nach Wohlstand und Reichtum, es geht einfach um die Bitte, das Nötige, das, was wir für diesen Tag brauchen, von Gott zu bekommen. Und es erinnert uns ja daran, dass wir in unserem Leben auch im ganz Alltäglichen von Gott abhängig sind. Selbst für das ganz alltägliche Essen, wir brauchen Gott und das Gebet erinnert uns daran, er will uns aber auch versorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute, führt uns immer wieder vor Augen, dass wir selber, auch wenn wir mittlerweile in den Supermarkt gehen können, können das einkaufen, was es alles gibt, es erinnert uns trotzdem daran, dass wir es nicht machen können, dass wir es nicht wachsen lassen können. Und die Bitte erinnert uns gleichzeitig daran, dass Gott der Gott ist, der uns auch im ganz Alltäglichen versorgen möchte. Und eine ähnlich beständige Erinnerung an genau diese Themen, dass wir von Gott abhängig sind und dass er uns versorgen möchte, ist ja beispielsweise auch das kurze Gebet vor dem Essen. Dass wir uns auch da im Alltag nochmal in einem bestimmten Rhythmus Zeit nehmen und sagen, wir halten inne und erinnern uns daran, ja, wir selber sind abhängig von Gottes Versorgung und er ist der Gott, der uns auch versorgen möchte. Deshalb geht es hier zuerst auch um diese körperliche Versorgung. Der zweite Schritt, die geistliche Versorgung, so wichtig wie die Nahrung für den Körper, ist offensichtlich die Vergebung für die Seele. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Das ist die beständige Erinnerung daran, dass wir tagtäglich von Vergebung leben. Dass das, was unser Leben vor Gott ausmacht, eben nicht unsere fromme Leistung ist, sondern seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und es ist natürlich auch eine Erinnerung daran, dass wir auch im Laufe unseres Lebens und auch im Laufe eines jeden Tages schuldig werden, immer wieder neu an anderen und an Gott. Die beständige Erinnerung, ja, wir brauchen diese Gnade und Vergebung und wir leben davon. Und Gott schenkt sie uns und wenn wir sie brauchen, dann können wir sie auch anderen nicht vorenthalten und dann soll sich das auch widerspiegeln in dem, wie wir mit anderen umgehen. Aber es ist die Erinnerung, wir brauchen Gnade und Vergebung durch Gott, aber wir bekommen sie eben auch. Und dann noch die dritte Dimension, bewahre uns, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Auch keine einfache Bitte, weil aufmerksame Bibelleser vielleicht so eine Bibelstelle im Ohr haben, wo es heißt, aber Gott versucht doch überhaupt nicht zum Bösen. Ist es nicht irgendwie ein Widerspruch? Wie kann das sein? Aber diese Bitte erinnert uns daran, dass wir in unserem Leben immer wieder in Prüfungen kommen. Dass wir in schwierige Zeiten kommen, dass wir in Situationen kommen, wo unser Glaube herausgefordert ist. Wo wir angefochten sind, wo wir in der Gefahr stehen, vielleicht auch falsche Entscheidungen zu fällen. Und diese Bitte sagt, lass uns nicht so in solche Prüfungen geraten, dass sie uns dann überwältigen, sondern erlöse uns aus dieser Gefahr. Ja, die Schwierigkeiten, die kommen, die Herausforderungen, die kommen für unseren Glauben und das bewegt auch Menschen, die mit Gott leben Und das ist nochmal die Bitte um Gottes Beistand in diesem Allen, dass wir in diesen Herausforderungen den Glauben behalten, dass der Glaube uns gestärkt wird, auch in diesen Herausforderungen. Und jetzt haben wir diese Bitten und man könnte sagen, das deckt eigentlich, was Jesus hier sagt, so das Spektrum unserer ganzen Bedürfnisse ab. Das Bedürfnis nach materieller Versorgung, das Bedürfnis nach geistlicher Versorgung und auch so diese Sehnsucht nach einer gewissen Sicherheit. Und wir lernen, wir sind in unserem ganzen Leben dabei von Gott abhängig. Und das ist ja auch wieder etwas, woran uns Gebet beständig erinnert. Wir kriegen es nicht alleine auf die Reihe. Und manchmal müssen wir das schmerzhaft lernen, wenn wir merken, wir haben jetzt alles Mögliche versucht und dann schießt einem vielleicht auch durch den Kopf, naja, beten hätte ich ja eigentlich auch schon mal gekonnt, aber oftmals ist es ja leider für uns so der letzte Notnagel. Und Jesus erinnert uns mit diesem Gebet daran und sagt, ihr braucht Gott. Ihr kriegt die Dinge in eurem Leben nicht alleine auf die Reihe. Und deshalb könnt ihr beten und Gott möchte gebeten werden. Ihr lebt diese Beziehung mit Gott und nehmt sie mit in den Alltag hinein. Und wisst, dass ihr auch die ganz alltäglichen Dinge bei Gott ansprechen könnt. Also auch die ganz einfache Bitte um die Versorgung, in kleinen wie im großen. Und es gibt nichts, was für Gott auch zu klein ist. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal so ein Problem hat und denkt, naja, aber damit will ich jetzt eigentlich keinen belasten. Das ist ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt an der Stelle um Hilfe frage. Und ich kann mit dem Gebet natürlich den gleichen Fehler machen und sagen, damit will ich Gott jetzt nicht belästigen. Aber wenn Gott mein Vater ist, dann kann ich mit allem zu ihm kommen und dann wird er sich nicht belästigt fühlen, selbst wenn es etwas scheinbar ganz Banales ist. Jesus gibt uns dieses Gebet als eine Hilfe, als eine Inspiration für unser eigenes Gebet, für unsere eigenen Gespräche mit dem Vater im Himmel. Und ich kann mit diesem Gebet natürlich den gleichen Fehler machen, wie mit jedem Gebet und mit all meinen Handlungen. Ich kann da irgendeine religiöse Handlung draus machen. Aber wenn wir diese Bitten zu unseren Bitten machen, dann bin ich überzeugt, dann macht das einen Unterschied, dann prägt es auch unser Leben, dann prägt es unser Denken. Und dann werden wir nicht mehr einfach nur irgendetwas daherplappern im Sinne von, wir wollen Gott irgendwie beeindrucken. Wir müssen das dann auch nicht mehr. Wir müssen ja Gott nicht beeindrucken, sondern wir können so vertrauensvoll beten. Und vielleicht ist es für dich ein ganz fremder Gedanke, ein ganz neuer Gedanke, aber doch einer, dem es sich lohnt, nachzugehen. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann bleibt natürlich noch die Frage, warum eigentlich? Warum und alles in der Welt können wir das überhaupt wissen, dass wir diesen Gott als Vater anreden können? Und das ist der dritte Gedanke, zu dem ich noch ein paar Gedanken loswerden möchte. Ich habe am Anfang gesagt, es ist entscheidend, dass wir wissen, mit wem wir reden. Ganz entscheidend für das Gebet. Es geht um diese Beziehung, es geht nicht um eine Technik. Woher kann ich das wissen, dass ich so mit Gott als dem Vater im Himmel sprechen kann? Woher kann ich das wissen, dass ich jederzeit Zugang habe und nicht nur nach einer monatelang beantragten Audienz oder nicht nur zu festen Sprechzeiten? Es hängt mit Jesus zusammen, der selbst seine Jünger hier so gelehrt hat und ihnen gesagt hat, so könnt ihr beten, so sollt ihr beten. Und es hängt damit zusammen, dass Jesus nicht nur beten gelehrt hat, sondern dass er auch den Weg und den Zugang zum Vater freigemacht hat. Dass er gesagt hat, ich bin gekommen, um das wegzunehmen, was zwischen dir und zwischen Gott steht, damit diese Beziehung möglich ist. Da, wo wir im Normalzustand von Gott getrennt sind, wo es Dinge gibt in unserem Leben, die zwischen uns und Gott stehen, da hat Jesus das weggeräumt und da will er das beständig immer wieder wegräumen. Und wir können wissen, dass auch uns vergeben ist, so wie es in diesem Gebet auch vorkommt, weil Jesus stellvertretend diese Strafe übernommen hat. Das ist die Grundlage für unsere Vergebung, das ist die Grundlage für die Beziehung zu Gott. Und das ist eine Beziehung, wo wir eben diesen dauerhaften Zugang haben und wo Gott dann sogar noch sagt, und ich schenke euch noch meinen Geist und der lebt in euch und der erinnert euch beständig daran, dass du zu Gott kommen kannst, dass der Weg frei ist, dass du Vater zu Gott sagen kannst, weil diese Vergebung uns dauerhaft gilt. Deshalb gibt es auch das dauerhafte Wissen, dass ich diesen Zugang habe, dass ich Gott nicht zuerst beeindrucken muss. In manchen christlichen Kulturkreisen, hätte ich beinahe gesagt. Es ist ja deshalb auch, ist es ganz üblich zu sagen, wir beenden ein Gebet im Namen Jesu. Wir beten im Namen von Gottes Sohn. Und das soll nicht einfach eine Formel sein. Das kann natürlich auch eine Formel werden, aber da, wo wir das tun, ist es nicht einfach eine Formel, sondern eben diese bewusste Erinnerung daran, dass wir durch Jesus diesen Zugang zu Gott haben, dass wir wissen im Namen Jesu, im Vertrauen darauf, dass er den Weg zum Vater freigemacht hat und dass Gott uns hört, weil wir durch Jesus beständig bei Gott ein offenes Ohr finden werden. Und wer darauf vertraut, wer diese Beziehung durch Jesus hat, der kann jederzeit beten, der kann jederzeit mit allem zu Gott kommen. Und wir können das wissen, wenn wir Jesus kennen. Und dann sind wir, wie die Bibel sagt, in Christus, mit ihm verbunden. Dann wendet sich Gott in aller Liebe und in aller Aufmerksamkeit uns zu, wenn wir uns an ihn wenden. Und diese Art von Beziehung wollen wir hier miteinander auch entdecken, die wollen wir leben. Und dann vielleicht auch miteinander überlegen, wie kann das Gebet auch unser Leben persönlich und auch als Gemeinde nochmal neu prägen. Aber zuallererst geht es um diese Beziehung. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann ist es eben die beständige Erinnerung daran, dass wir diesen Zugang haben. Und es wird uns nochmal vor Augen gestellt, wir können zu Gott kommen, wir können mit ihm leben und wir können ihm auch das alles sagen, was uns beschäftigt. Amen.